Bei uns in der Familie wurde, also nicht bei mir, sondern in meinem Familienkreis, wurde die Tage wo eingebrochen. Und es wurde eine Menge entwendet. Voll ungerecht, oder? Aber gut, dass es nicht mich erwischt hat. Gerechtigkeit ist heute Morgen mein Thema. Da hat mich auch der letzte Gottesdienst noch mal so ein bisschen mitgenommen, in diesen Gedanken zu sagen, warum eigentlich? Warum ist das eigentlich ein Thema für uns? Und ich bin ja immer noch in dieser Warum-Serie unterwegs und habe die Predigt heute Morgen mit Warum gerecht leben überschrieben. Also wenn ihr sagt, das war euch letzte Woche jetzt schon ein bisschen viel, dieses Thema Gerechtigkeit, dann dürft ihr trotzdem das heute Morgen noch mal aushalten. Ich verspreche euch dann auch ab nächste Woche wieder ein anderes Thema. Das ist voll ungerecht. Das ist ein Thema, das, glaube ich, ganz viele Leute so in ihrem Alltag immer wieder beschäftigt. Bis dahin, dass es ja auch fast schon ein Sport ist, das Thema Gerechtigkeit immer wieder in Anschlag zu bringen. Besonders da, wo es ungerecht für uns zugeht. Ich war auch meine Eltern besuchen. Biberach habt ihr vielleicht in den Schlagzeilen mitgekriegt. Die Bauernproteste. Voll ungerecht. So ungerecht ist unser Sozialstaat, titelt eine zuverlässige Quelle. Spaß, das war die Bild-Zeitung. Und sie berufen sich auf eine Umfrage des INSA-Instituts, das kennt ihr vielleicht, also das ist das Institut, das auch die Sonntagsfrage veröffentlicht. Und da, also in der Umfrage, auf die sie sich berufen, also so ungerecht ist, ja, es geht um das Empfinden. Also nicht falsch verstehen, es geht nicht um die Frage, wie ungerecht unser Staat ist, sondern für wie ungerecht wir ihn halten oder wie wir ihn empfinden. Deshalb auch mal ein bisschen hinschauen, ja. Überschrift und Text gehen so ein bisschen auseinander in dem Fall. Aber es ist trotzdem interessant. 41% der Deutschen empfinden den Sozialstaat als eher ungerecht. Und 23% als sehr ungerecht. Und dann bleiben demgegenüber 30%, die ihn als gerecht wahrnehmen. Und noch ein bisschen eine Unschärfe. Was klingt denn bei dir an, wenn du Gerechtigkeit hörst? Rechtsstaat vielleicht? Oder Rechtsschutz? Oder Verteilungsgerechtigkeit? Oder soziale Gerechtigkeit? Oder Klimagerechtigkeit? Ist ja fast schon eine Wortneuschöpfung. Und wie stellen wir uns als Christen hier? Also ist das ein Thema für uns Christen oder ist es genau das nicht? Geht uns das als Gemeinden an oder geht uns das als Gemeinden nicht an? Ich karikiere jetzt mal so ein ganz klein bisschen und pack mal jemand aus, den habe ich vielleicht schon mal getroffen, vielleicht habt ihr den auch schon mal getroffen. Vielleicht kennt ihr ihn auch persönlich. Und er sagt, diese Welt, die geht sowieso kaputt. Und als Christen kümmern wir uns da nicht weiter, sondern wir bilden eine heile Gemeinschaft. Und dann kommt der Tag des Gerichtes, der kommt auch. Die Welt geht vor die Hunde und dann kommt Jesus und alles ist gut. Kennt ihr das? Das habe ich schon in verschiedenen Geschmacksrichtungen so bekommen. Und demgegenüber könnte man natürlich auch andersrum karikieren. Und sagen, nee, es geht ganz, ganz viel um das Hier und Jetzt und Heute. Vor allem. Darin entscheidet sich's. Aber ich habe das so ein bisschen gelernt und vielleicht arbeite ich mich daran auch immer ab. Wir arbeiten uns ja auch immer an dem ab, was wir irgendwie mitgekriegt haben. So soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, das sind so Themen, die sind nicht ganz falsch, aber knapp falsch für uns als Christen. So jetzt nicht richtig vorbei, aber halt so ein bisschen vorbei. Oder demgegenüber, es sind unsere Kernthemen. Und ich möchte mit beiden Thesen heute ein bisschen umgehen. Wie ist denn das, wenn jemand sagt, hier läuft doch etwas falsch auf unserem Planeten und das Klima geht hier gerade den Bach runter. Ist das jetzt ein Thema oder nicht für uns? Springen wir hier nur auf den fahrenden Zug auf? Oder haben wir Themen verdrängt oder greifen wir den Zeitgeist auf? Ich bin auch immer noch ein bisschen mit Lothar Kraus unterwegs in dieser Predigtserie. Der Autor des Leiterblogs und Leiter von einer Gemeinde in Mannheim. Wenn ihr mehr über Lothar wissen wollt, dann dürft ihr Andreas fragen. Der kennt ihn persönlich. Und er hat gesagt, wir müssen uns mehr Gedanken über das Warum machen als Christen, bevor wir zum Was oder zum Wie kommen. Also bevor wir uns überlegen, was machen wir eigentlich als Gemeinde oder wie machen wir es, sollten wir uns mal fragen, warum machen wir es. Und bevor wir uns fragen, was mache ich eigentlich in meinem Leben oder wie mache ich es eigentlich als Christ, sollte ich mich fragen, warum mache ich es. Und deshalb heute für das Thema nochmal die Frage, warum. So, jeder hat seine Rahmenhandlung. Das ist der Ausgangspunkt dieser Serie, deshalb komme ich darauf auch immer wieder zurück. Jeder hat seine Rahmenhandlung, seine Art, wie er das Leben deutet und wie deshalb auch sein Leben funktioniert. Und wenn du sagst, es gibt keinen Gott, das kann ja gar nicht sein, dann kann das sein, dass diese Rahmenhandlung für dich stimmig ist. Und von diesem Punkt aus wirst du das Leben deuten. Wir als Christen haben eine etwas andere Rahmenhandlung. Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich liebt, der die Welt geschaffen hat und der dich und mich auf Gemeinschaft hinausgelegt hat, auf Gemeinschaft mit ihm und auf Gemeinschaft auch untereinander. Wir gehen davon aus, dass er der Ausgangspunkt von allem ist. Deshalb kann die Frage nach dem Warum auch immer nur bei ihm beginnen. Das hört ihr jetzt jedes Mal, das ist die Vorrede. Deshalb, wenn ich die Frage aufwerfe, welchen Stellenwert hat Gerechtigkeit, auch Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben, dann fange ich auch bei ihm an zu fragen. Da gibt es ein paar zentrale Texte, durch die werde ich euch heute Morgen versuchen, so ein bisschen zu führen, wo das Thema auch angesprochen wird. Es ist nämlich interessant, nicht nur wir stolpern heute über das Thema, es war auch damals schon so. Jesus, kennt ihr, gell? Ist immer gut, Jesus zu zitieren. So, Gottes Sohn ist eine gute Quelle, wenn wir anfangen zu suchen. Und deshalb möchte ich auch bei ihm anfangen an der Stelle. Die Bergpredigt einmal. Matthäus 6, 33. Das ist jetzt nicht sowas, was er irgendwo nebenbei mal erzählt hat, sondern es ist auch ein Stückchen das Herzstück von dem, was er verkündigt hat. Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. So, und dann macht er weiter. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Ey, was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Wie kommst denn du jetzt schon wieder aufs Thema Sorgen? Wir waren doch gerade beim Thema Gerechtigkeit und Reich Gottes. Aber ich glaube, der ist ganz schön. Jesus ist Realist. Der steht auch mit einem Bein im Leben. Das ist Gott, der nicht über allem schwebt, sondern der durchaus weiß, wo seine Menschen unterwegs sind. Und er weiß, jeder Tag bringt seine Lasten mit und jeder Tag hat damit auch tatsächlich das Potenzial, dass wir uns Sorgen machen. Das ist so. Und er empfiehlt hier nicht, oder er sagt nicht, Sorgen darf nicht sein. Sondern er sagt, es ist ganz realistisch. Jeder Tag hat seine eigene Last. Und jeder Tag hat das Potenzial, dass ihr euch Sorgen macht. Aber ich empfehle euch, kümmert euch zuerst um die Königsherrschaft Gottes. Und ich glaube, dass es genau dieser Teil des Verses, der in ganz vielen Gemeinden alter Schule auch sehr ernst genommen wird. Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes. Sagt es Jesus? Ja, das sagt er. Steht da, gell? Ist es richtig? Ja, das ist richtig. Ist das unser Kernanliegen? Ja, ist es. Finde ich absolut. Dieser Teil des Verses ist wahr und richtig und wir sollten ihn beachten. Es ist unser Kerngeschäft, dass wir von Jesus als dem Retter der Welt reden. Dass wir Menschen mit ihm bekannt machen. So, in unserem Leitbild als Gemeinde heißt es, wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe erfahren und zu hingegebenen Christen werden. So, Hingabe an Jesus klappt nicht, wenn wir ihn nicht als unseren persönlichen Herrn und Retter kennenlernen, oder? Hingabe setzt voraus, dass ich der Sache, die ich mir hingebe, dass ich mit der vertraut bin. Also ja, da ist ein Vertrauensverhältnis da, das ist notwendig. Und es ist mir deshalb so wichtig, weil ich nicht möchte, dass das in dieser Predigt auseinanderklappt. Es geht jetzt nur noch um Gerechtigkeit bei uns. Nee. Jesus bringt es hier auf den Punkt. Es geht um sein Reich. Und sein Reich, das wächst da, wo Menschen ihn kennenlernen. Das gehört dazu. Und das können... Und dann redet Jesus aber weiter. Das macht er manchmal. Immer dann, wenn ich alles gehört habe, was ich gerne hören wollte, dann schalte ich gerne ab. Und dann redet er einfach weiter. In diesem Fall klappt so die zweite Satzhälfte nach. Er sagt nämlich, kümmert euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Sonst können wir ja nicht ganz ausblenden. Also irgendwie scheint ihm auch das ein Thema zu sein. Und wenn es ihm ein Thema ist, dann müssen wir uns dem auch stellen. Wer von euch hat sich schon mal Sorgen gemacht? So viele Ehrliche heute Morgen. Ich lag am Dienstag im Bett und ich konnte nicht schlafen. War überhaupt nicht schlimm eigentlich. War überhaupt nicht schlimm. Aber mein Kopf hat einfach weiter gearbeitet. Solche Abende kennt ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Wo der Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt. Und immer dann, wenn ich gerade am Wegdämmern war, dann ist meinem Kopf wieder was eingefallen und hat gesagt, hast du dran gedacht, da muss ich noch eine Mail schreiben. Ja, Mail schreiben, stimmt. Schreibe ich mir das jetzt irgendwo auf? Nee, komm, ich will schlafen. Da denke ich auch morgen früh wieder dran. Hast du dran gedacht, da muss ich auch noch was machen. Und das hat mein Kopf so 5, 6, 7 Mal hintereinander gespielt. Und dann bin ich aufgestanden, bin hoch in mein Arbeitszimmer gegangen, habe einen großen Stapel Karteikarten ausgepackt, habe das alles angefangen, alles draufzuschreiben. Habe die alle auf den Boden ausgebreitet. Habe mir dazu geschrieben, was ich wann machen muss. Dann habe ich mich da so hingesetzt und habe gesagt, Gott, so sieht's aus. Das ist meine Agenda. So. Und das würde ich dir jetzt gerne abgeben. Und ich gehe jetzt schlafen. Und das habe ich dann gemacht. Und es hat funktioniert. Es war damit nicht abgearbeitet. Es war nur geordnet. Und es war abgegeben. Und es war das, was ich an der Stelle gebraucht habe. Ist übrigens jetzt kein Lifehack, der immer funktioniert, glaube ich. Aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es für euch ja auch. Ich würde mich über Rückmeldung freuen. Aber ich weiß nicht, ob sich damit alle Sorgen aus der Welt schaffen lassen. Das geht, glaube ich, nicht so einfach. Aber er empfiehlt hier an dieser Stelle ja auch etwas anderes. Er empfiehlt, nehmt zwei andere Punkte in den Blick. Nehmt zwei andere Punkte in den Blick und von diesen, also nicht, die Sorgen werden nicht weggehen. Aber es ist nicht das Eigentliche. Nehmt zwei andere Dinge in den Blick. Und dann, und das ist im Prinzip die Zusage, die in diesem Vers steckt, können wir uns sicher sein, dass wir versorgt werden. Das scheint die Zusage dieses Verses zu sein. Was er, glaube ich, nicht ist, ist ein Lifehack, dass dann alles sich von selbst erledigt. Aber er sagt, verschiebt euren Fokus. Euren Blick nicht auf die Sorgen, sondern euren Blick auf zwei andere Dinge, nämlich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dahin gehört euer Blick. So, wie geht das? Ich habe euch 3 Punkte, finde ich, kann man sich gut merken. Oder vielleicht auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich entlang predigen darf. Erster Punkt, Gerechtigkeit ist Tatsache. Matthäus 5,20 sagt Jesus, schon wieder eine gute Quelle, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Autsch. Uiuiui. Das ist ein erschreckender Text, oder? Das sind so Bibelstellen, die vergesse ich ganz gern wieder. Aber super gern vergesse ich die wieder. Jetzt ist es ja so ein gewisser Sport bei uns, die Pharisäer schlecht zu machen. Insbesondere in der Kinderstunde. Kennt ihr das? Das sind so die Typen, die so richtig fies schauen, mit den großen Nasen und dem, wo du schon so denkst, ah, oh ja, oh, die Pharisäer, das ist ja klar, dass die falsch liegen. Die haben ja eh keine Ahnung. Die Pharisäer, die haben richtig Ahnung. Und die Schriftgelehrten auch. Die kennen die Bibel, die kennen ihre Bibel, die kennen ihre Stellen und die meinen es auch richtig ernst. Und dass Jesus mit denen immer wieder aneinander gerät, liegt ja nicht daran, dass sie es nicht ernst meinen würden, sondern dass er sagt, ihr seid völlig verbacken in der Art, wie ihr es ernst meint. Also, was Jesus hier offensichtlich nicht sagt, Gerechtigkeit ist ein Thema, da müsst ihr einfach mehr drüber wissen. Wenn ihr nicht mehr wisst als die Pharisäer, steht hier nicht. Oder wenn ihr nicht verrücktere Gottesdienste macht als die Pharisäer. Die sind so langweilig. Macht's mal spannender. Steht hier auch nicht. Sondern wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist. Auch nicht, wenn ihr nicht öfter betet, sondern wenn eure Gerechtigkeit nicht erst besser ist. Also es geht also bei Gerechtigkeit ganz offensichtlich um eine Tatsache, um etwas, das zu tun ist. Also es kann nicht so kompliziert sein. Es geht nicht um etwas, was wir beliebig weit erst durchdrungen haben müssen, sondern es geht um die Frage, machst du es oder machst du es nicht? Und dann nochmal die Bergpredigt, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Also ganz offensichtlich ist das Thema Gerechtigkeit nicht nur so ein Nebenthema, sondern das ist der Hauptgang, satt werden. Da geht es um ein Heißhunger-Thema, auch um Ernährung. So, also es geht um ein Thema. Gerechtigkeit ist Tatsache, das wir als Christen tun müssen und dürfen. Etwas, was aktiv anzugehen ist, Ärmel hochkrempeln. So, zweiter Punkt. Gerechtigkeit ist Geistsache. Finde ich wichtig. Überall da, wo Gott irgendetwas von uns fordert, da muss er uns auch die Fähigkeiten dazu geben. Ansonsten wäre es voll unfair. Und voll unfair und Gott passt nicht zusammen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Das ist ein abgefahrener Vers, oder? Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Welche zwei Teile dieser Dreiheit hier, zwei von denen kennen wir, glaube ich, ganz gut, nämlich Friede und Freude. Das sind so zwei von den Dingen, die der Geist gibt und die wir auch immer wieder auf dem Schirm haben, glaube ich. Die auch immer mal wieder umpredigt werden, die auch immer mal wieder erwähnt werden. Freut euch, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und Friede in unsere Herzen, jeder Segen. Da kommt es immer wieder, der Friede Gottes, der größer ist als alle, oder höher ist als alle Vernunft. Also Friede und Freude, das haben wir auf dem Schirm. Das ist was, was uns Gott gibt. Aber Gerechtigkeit? Gerechtigkeit als eine Gabe des Heiligen Geistes. Warum ist es so? Warum ist Gerechtigkeit eine Gabe des Heiligen Geistes? Warum ist Gerechtigkeit Gott so wichtig? Gott handelt nicht gerecht, es ist Teil seines Wesens. Gerechtigkeit ist nicht eine Funktion von Gott oder eine Art, wie er etwas tut. Wie ein Papa, der sich darum bemüht, den Kindern gleich große Kuchenstücke abzuschneiden, weil er weiß, dass es sonst Zoff gibt. Ja, dann ist es nicht Teil meines Wesens, sondern ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann gibt es Stress. Aber Gott handelt nicht gerecht, Gott ist Gerechtigkeit. Das ist leichter vielleicht zu verstehen, wenn wir uns die Liebe anschauen. Gott handelt auch nicht liebevoll, sondern Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, handelt er liebevoll. Und Gott ist auch Gerechtigkeit. Und weil er Gerechtigkeit ist, ist sein Verhalten gerecht. Weil er Gerechtigkeit ist, handelt er gerecht. Nicht, er handelt manchmal gerecht. Das ist mir deshalb wichtig, weil ansonsten kommen wir ganz schnell an einen Punkt, wo wir irgendwo in unserem Leben mal fragen, ist Gott hier nicht eigentlich gerade ungerecht? Das darf sich definitiv für uns, glaube ich, manchmal so anfühlen. Wenn wir in die Psalmen reinschauen, dann merken wir auch, die Psalmisten, die können Gott anklagen. Hiob kann Gott auch anklagen. Und wir dürfen uns trotzdem bewusst sein, Gerechtigkeit ist Gottes Wesen. An den Stellen können wir mal ins Alte Testament reinschauen. Mit dem Gottesbild aus dem Alten Testament komme ich manchmal schwer klar. Aber da werden solche Dinge auch mal groß gemacht. Hier Beispiel, 5. Mose 32, Vers 3 und die folgenden. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Also, wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun, der die Welt geschaffen hat. Die natürlich auch gerecht sein sollte. Das ist auch sein Anspruch an die Welt. Und das ist deshalb auch ein Anspruch an uns. Ein gerechter Gott schafft eine Welt und sagt, ich bin Gerechtigkeit. Da kann ich auch kein Auge zudrücken. Und der Begriff Gerechtigkeit im Alten Testament ist nahe verwandt mit solchen Begriffen wie Treue, Zuverlässigkeit, Wahrheit, Rechenschaft, Gnade, auch mit der Liebe. Also wir haben hier einen sehr breiten Begriff. Das ist immer unser Problem, wenn wir ins Alte Testament schauen. Hebräisch, die Begriffe, die schillern immer so. Also wenn hier Gerechtigkeit steht, dann kommt auch immer sowas wie Gemeinschaft mit in den Blick. Alles Gemeinschaftsbegriffe, Treue, Zuverlässigkeit. Rechenschaft, Wahrheit. Und das sind Bedürfnisse, die auch, glaube ich, in uns angelegt sind. Deshalb ticken übrigens Kinder auch so. Kinder haben einen sehr, sehr guten Kompass für Gerechtigkeit. Insbesondere dann, wenn sie unfair behandelt werden. Und das ist bei verschiedenen Dingen, wenn wir Menschen sehr ausgeprägt eigentlich sowas an den Tag legen, dann, glaube ich, dürfen wir immer fragen, wo kommt's her? Und ganz oft ist der Urheber in diesem Fall Gott selber. Und ich glaube, bei diesem Thema ist es auch so. Also der Urheber dieses Gerechtigkeitsempfindens ist Gott. Es ist also kein Zufall, dass Kinder so ticken. Und wir müssen einen weiteren Gedanken mit ins Spiel bringen, wenn es ums Thema Gerechtigkeit geht, das ist der Begriff der Sünde. Den müssen wir jetzt mitdenken, weil ich habe gerade gesagt, ein gerechter Gott schafft eine gerechte Welt. Wenn ich mir unsere Welt anschaue, da ist vieles nicht gerecht. Dann brauchen wir den Begriff der Sünde mit. So, was ist Sünde? Trennung? Oder eben Zielverfehlung? Also wenn wir ins Griechische schauen, der Begriff, einer der zielt, Bogenschütze zum Beispiel, ja, zielt und daneben schießt. Habt ihr schon mal Bogen geschossen? Einige. Mein kleiner Bruder hat sich einen, samitischen Reiterbogen oder sowas irgendwann mal zugelegt, was abgefahren ist. Und mit dem Ding haben wir morgens im Garten geübt. Und das war gar nicht so leicht. Du brauchst nämlich ganz ordentlich Kraft, um diese Bogensehne zu spannen. Und kaum hast du sie gespannt, denkst du, jetzt kannst du ganz entspannt zielen. Nein, die Sehne will ja auf Spannung bleiben. Und dann lässt du los und das Ding verzieht und der Pfeil geht irgendwo hin. Und du strengst dich an. Und du spannst die Sehne. Aber du verfehlst das Ziel. Und so ist es mit Sünde auch. Also der Sünder strengt sich nicht an. Und er zielt auch nicht, sondern er verfehlt sein Ziel. Es geht hier also nicht automatisch um einen schlechten Menschen. Auch nicht automatisch um einen faulen. Also kann dazu führen, Faulheit kann dazu führen, dass wir unser Ziel verfehlen. Keine Frage. Aber erstmal ist Sünde und etwas Tragisches. Der Mensch, du, ich, wir verpassen den Punkt, für den wir geschaffen wurden. Leben also an Gott und an seinem Gedanken für uns vorbei. Das ist Sünde. Und der Kern davon ist ganz oft eines, das bemerke ich auch bei mir ganz gut, nämlich Selbstsucht. So, das heißt, der moralische Kompass, den Gott jedem von uns mitgegeben hat, der funktioniert ganz gut. Und er arbeitet, insbesondere dann, wenn ich ungerecht behandelt werde. So, wenn jetzt Klaus oder Peter oder Günther ungerecht behandelt wird, dann arbeitet er zwar auch, aber er ist mir nicht so arg wichtig, weil er hat mich ja nicht erwischt. Das heißt, da ist etwas, also das, was Gott in uns reingelegt hat, das moralische Empfinden, das funktioniert. Aber meine Selbstsucht führt dazu, dass es mir insbesondere dann besonders wichtig ist, wenn ich gerade zu kurz komme. Ansonsten ist es so mitteltragisch. Ja, so ist halt die Welt. Aber wenn es mich betrifft, dann geht's gar nicht. Und das ist der natürliche Mensch nach dem Sündenfall. Selbstsucht ist Zielverfehlung. Weil ich nicht auf Gott und auf seine Gerechtigkeit ziele, sondern auf mich und auf meine. Ausgangsvers: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Oder um mich und um meine. Und das ganze Problem beginnt auch schon im Garten Eden. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. So, hat geklappt. Aber der Wunsch von den beiden war nicht nur zu wissen, was gut und was böse ist, sondern wie Gott zu sein. Ihr werdet sein wie Gott. Auch wieder ein kleiner Ausflug. Jeder Mensch hat einen Gott. Wir leben auch immer für irgendetwas. Für unsere Familie, für unser Geld, für unsere Ehre, für unseren Genuss. Da ist etwas, was deinem Leben Sicherheit und Bedeutung gibt. Und wenn das Gott ist, dann ist Gott dein Gott. Und ab und an mogeln sich da andere Dinge rein. Und ganz grundlegend sitzen da sowieso andere Dinge in unserem Leben. Und wenn die Ablehnung deiner Freunde oder die Anerkennung deiner Freunde oder deine Karriere vielleicht diesen Punkt bei dir erobert haben, dann bist du vielleicht daran, etwas zu deinem Gott zu machen. Und unter dieser Ungerechtigkeit leidet die ganze Schöpfung. Leider der ganze Kosmos. Und wo immer Christen Vergebung ihrer Schuld erfahren, da beginnt etwas Neues mit Gott. Da wächst Reich Gottes. Sind wir wieder am Ausgangspunkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da passiert etwas in der geistlichen Welt. Da passiert ein kleines Stück Neuschöpfung. Wiedereinsetzung in die Gerechtigkeit. Da beginnt Gott mit etwas Neuem und er vergibt die Schuld. Deshalb sind Schuld, Vergebung und Gerechtigkeit auch so eng zusammen. Also ein Mensch wird erlöst, er wird befreit, er beginnt ein neues Leben der Erlösten zu leben. Wo du bist, darf ein Unterschied sichtbar werden. Beispiel: Macht ruft gewöhnlich Egoismus und Eifersucht hervor. Egoismus auf deiner Seite? Warum? Selbstsucht. Es geht am Ende um mich. Und wenn ich die Möglichkeiten habe, das durchzusetzen, dann ist das Egoismus. Und Eifersucht ist die Rückseite der Medaille. Weil andere haben die Möglichkeit nicht. Macht ruft für gewöhnlich Egoismus und Eifersucht hervor. Und das darf sich bei einem Christen ändern. Das müssen wir uns aber auch bewusst machen. Oder der Heilige Geist macht es uns bewusst. Nicht deine Mitarbeiter dienen dir, sondern du verschenkst dich. Klingt nicht sehr reizvoll, oder? Kann es auch gar nicht. Wenn das möglich ist, dann ist es nur möglich durch Jesus, der sich uns ganz geschenkt hat. Und hier klingt schon wieder ganz leise dieser Hymnus aus Philipper 2 an. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jesus hält nicht an dem fest, was er bekommen hat. Er hält nicht an seinen göttlichen Privilegien fest, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, erniedrigte sich selbst bis zum Gehorsam am Tod, bis zum Gehorsam am Kreuz. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat auch Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass sich in dem Namen Jesus alle Knie beugen sollen und so weiter. Gott ist dabei, die ganze Schöpfung zu erlösen und er fängt bei der Gerechtigkeit der Menschen an. Der Schöpfer hat Interesse an seiner Schöpfung. Jesus hat dieses Werk begonnen und wir sind Botschafter an seiner Stadt. Das heißt, auch durch uns soll sich Gerechtigkeit und Erlösung ausbreiten. Und beide hängen zusammen. So, jetzt auf zwei Arten nicht, nämlich erstens nicht als Triumphalisten. Also wir kommen nicht laufend von Sieg zu Sieg und sagen, wir haben das. Jesus, wir machen das. Passt. Wir machen das. Haben wir schon. Bodenpersonal, alles klar. Aber auch nicht als Pessimisten. Vergiss es, wir können eh nichts ändern. Die Welt geht vor die Hunde. Können wir nichts machen. Ist zu wenig. Deshalb sagt Jesus hier auch nicht, ich gebe euch den Auftrag nicht, ihr kriegt es eh nicht hin. Sondern sagt, das ist euer Auftrag. Damit geht um. Wir sind in seinen Fußstapfen unterwegs. Und wo immer wir auftauchen, da darf sich die Welt etwas zum Besseren verändern. Und das Ganze wird aber erst dann abgeschlossen sein, wenn er kommt und die Welt in Ordnung bringt. Das ist die Einordnung. So, wenn wir also sagen, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte, dann sind wir Propheten der Zukunft. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und wenn wir dann gleichzeitig sagen, und da, wo wir sind, darf aber schon ein Stückchen von dieser Gerechtigkeit aufleuchten, dann sind wir auch sein Bodenpersonal. Millionen Menschen zumindest leben in Sklaverei. Vielleicht findet ihr auch ganz andere Zahlen und ganz andere Statistiken. Das ist wahrscheinlich immer die Frage, wen du fragst. Das ist nicht gerecht und nicht richtig. So, Gerechtigkeit. Lothar Kraus, bemühtes Thema. Und er sagt, in seiner Gemeinde sind sie in drei Feldern unterwegs. Ich habe mir diese drei Felder angeschaut und dachte mir, klasse, das sind unsere. Super. Brauchen wir auch. Erstens, Soforthilfe. Soforthilfe als Christen. Erste Hilfe, Ungerechtigkeit. Da, wo du Ungerechtigkeit erlebst, da kannst du helfen mit dem, was du hast. Das ist der barmherzige Samariter. Nicht auf morgen, nicht auf übermorgen warten, nicht auf irgendjemand anders warten. Dazu brauchst du übrigens auch keine Gemeindeleitung zu fragen. Da, wo Gott dir die Ungerechtigkeit vor die Füße wirft, da darfst du handeln. Zweitens, gesunde Strukturen. Und da sind wir als Gemeinde gefragt. Hilfe zur Selbsthilfe, Menschen stärken. Seid ihr auch gefragt. Da, wo ihr mit Menschen umgeht, wo ihr mit Menschen unterwegs seid, wo ihr Menschen aufbaut. Da, wo wir Menschen helfen, mit Geld, mit Zeit, mit Gesundheit, mit Ressourcen besser umzugehen. Das nennt man Jüngerschaft. Und deshalb braucht es manchmal auch eine etwas längere Anfahrt. Weil es ja nicht darum geht, dass irgendwelche Menschen irgendwas abnicken oder dass wir einen Quickfix haben, wie das Leben ganz schnell in Ordnung zu bringen ist. Ich habe den nicht. Jüngerschaft ist ein Weg. Und wir haben da in unser Gemeindeleitbild irgendwann noch diesen Begriff mündig aufgenommen. Dass sie zu hingegebenen und mündigen Christen werden. Und genau darum geht's uns. Mündig heißt, also mündige Christen heißt von Christus Erlöste. Damit wir eben nicht selbstsüchtig unser Ziel verfehlen müssen, sondern dass wir den Unterschied machen können. Dass wir da reinwachsen dürfen in dieses Bild, das Gott für uns hat. In diese Gerechtigkeit. Dass wir einen Einfluss auf diesen Kosmos, auf diese Schöpfung, auf diese Gesellschaft, auf die Natur, auf die Stadt, auf unsere Familie haben dürfen. Das ist ein Weg. Es geht auch nicht von jetzt auf gleich, es geht auch nicht mit Appellen, im Sinne von, du musst jetzt. Aber da dürfen wir reinwachsen, mit Gott. Gerechtigkeit ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. So, und drittens, und es geht jetzt noch ein bisschen über die zwei raus, da, wo wir es können, wollen, dürfen wir uns auch für gerechtere Strukturen einsetzen. So, Jesus war kein Politiker, aber manche Dinge laufen Gottes Gerechtigkeit entgegen. Ich finde, es gibt keine christliche Politik, deshalb gibt es auch keine christlich richtige Politik. So, die Kehrseite wäre jetzt, es gibt eine unchristliche Politik, das stimmt auch nicht. Aber wir sind in einem Feld unterwegs, in dem manche Dinge gut und manche Dinge schlecht laufen. Aber manche Dinge atmen so stark das Falsche, dass wir als Christen ein Korrektiv sein müssen. In die Gesellschaft hinein. Der Gesellschaft entgegen. Nicht um unserer Willen, sondern um der Gerechtigkeit Willen. Also um des Reiches Gottes Willen. Und das ist auch der Punkt, wo ich sagen würde, da sind wir auch als Gemeinde oder als ACK gefragt. Da muss gut abgewogen werden, das ist mir schon klar. Da kann man auch Fehler machen, das ist mir auch klar. Da ist man auch nicht automatisch einer Meinung, das ist mir auch klar. Und deshalb glaube ich, können wir da auch hauptsächlich in Randbereichen Stellung beziehen. Dann ist es aber auch wichtig. Wir sagen, hier ist eine Grenze überschritten. Und auch da gab es immer wieder Christen, die erfolgreich gekämpft haben. Wilberforce ist so ein Beispiel. 20 Jahre lang im englischen Parlament immer wieder die Abschaffung der Sklaverei gefordert. Und die war selbstverständlich. Ja klar haben wir Sklaven. Darauf baut doch unsere Gesellschaft auf. Darauf baut doch unser Reichtum auf. Bis er dann damit erfolgreich war. Weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass ich einen Menschen unterdrücke, damit es mir gut geht. Hätte mir jemand ein Taschentuch? Dankeschön. Weil sonst kämpfe ich die ganze Zeit gedanklich mit meiner Nase. Das war nicht Sinn der Übung. Oder das Rote Kreuz. Entstanden aus dem Gedanke heraus, was da auf den Schlachtfeldern im Ersten Weltkrieg passiert, ist nicht hinnehmbar. Und jetzt können wir natürlich sagen, selber schuld, wer zur Waffe greift und so weiter. Der christliche Gedanke ist ja ein Gewaltverzicht. Das ist auch richtig. Aber wir haben einen Gott, der nie gesagt hat, selber schuld. Hat er nie gesagt. Selber schuld, ihr Deppen. Er hätte ja auch nicht zu dieser Frucht greifen müssen. War euch gesagt. Hat er nicht getan. Also wir sind als Christen berufen und dazu da, unkompliziert zu helfen. Erste Hilfe. Menschen zu helfen, frei zu werden und freier zu leben. Bessere Lebensstrukturen zu finden und reif und stark zu werden. Und wir sind auch dazu da, eine gerechtere Gesellschaft zu finden und zu fordern. Ein letzter Gedanke, der ein bisschen bei letzte Woche einhakt. Gerechtigkeit ist bei Gott immer soziale Gerechtigkeit. Also wir kennen auch ganz viel mathematische Gerechtigkeit. Die zwei Kuchenstücke müssen genau gleich groß sein. Das ist ein sehr griechisches Denken. Funktioniert auch sehr schlecht. Es ist ja immer die Frage, reicht die Küchenwaage? Oder brauche ich eine Briefwaage? Oder wie weit auf molekulare Ebene muss ich wechseln, bis klar ist, dass diese zwei Kuchenstücke gleich groß sind? Gerechtigkeit bei Gott ist keine Verteilungsgerechtigkeit, sondern es ist immer soziale Gerechtigkeit. Und deshalb mein dritter Punkt, Gerechtigkeit ist Herzsache. Er hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott? Ich habe die Bibelstelle in meinem Skript vergessen, Micha 5, gell? Micha 6, Micha 6, Vers 8. Zwei spannende Begriffe hier. Güte und Recht. Güte und Recht. Die laufen insbesondere im Hebräischen ganz oft ganz parallel. Was fordert Gott von Menschen, die ihm folgen? Güte zu lieben. Das ist auch das Motiv, aus dem heraus wir als Christen zur Gerechtigkeit eintreten dürfen. Nämlich die bedingungslose Liebe. So, und aus dieser kommt dann die Handlung des Rechts, nicht andersrum. Ansonsten verkommt unser Christentum zum Moralismus. Also erst kommt die Liebe und dann kommt aus der Liebe die Gnade. Erst kommt die Liebe und dann kommt die Barmherzigkeit. Gott nimmt jeden Menschen, Gott will jeden Menschen annehmen. Das ist der Ausgangspunkt. Wer zu ihm umkehrt, den weist er nicht ab. Das ist der Ausgangspunkt. Wer richtig und gut mit dem umgeht, was wir ihm geben, dem geben wir auch gerne, oder? Wenn ich merke, ich helfe dir und du gehst damit toll um, ich gebe dir 1 Euro und du kaufst dir dafür eine Brezel und bist nicht mehr hungrig. Aber wenn ich dir den Euro gebe und du investierst ihn in irgendwas, was ich nicht gut finde, gebe ich dir dann nochmal ein? Ich finde diese Frage ganz schön schwierig. Ich finde auch, diese Frage kommt an Grenzen. Aber es ist interessant, wie Gott es macht. Meine Erfahrung bei Gott ist, ich habe es nicht verdient und ich habe es doch bekommen. Ich habe es nicht verdient und ich habe es doch bekommen. Bin ich damit schlecht umgegangen? Ja, schon einige Male bin ich damit schlecht umgegangen. Und immer wieder gehe ich damit schlecht um. Und immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich sagen muss, Gott, vergib mir. Du hast es mir gegeben und ich habe es da verbockt. Und er hat es mir trotzdem gegeben. Auch in dem Wissen, dass ich so bin. Das ist unverdiente Gnade. Ich habe es nicht verdient, ich bin damit nicht gut umgegangen und Gott gibt mir trotzdem. Nicht verdient und doch bekommen. Und ein Mensch, der Christ wird, darf sich von dieser Gnade prägen lassen. An der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Das war das, was in der ersten Gemeinde spürbar wurde. Das ist eine Dimension täglicher Nächstenliebe. Die so weit ging, dass sie auch nach außen hin tätlich wurde. Das beschreiben die Zeitzeugen, die sich da fast schon über diese Christen aufregen. Die so gut sind, dass sie sich auch noch um andere Leute kümmern. Unmöglich. Wo immer ich in unserer Gemeinde auf verborgene Taten der Nächstenliebe stoße. Und das passiert als Pastor immer wieder. Weil du hast mit Leuten zu tun, du führst Gespräche und du kriegst Dinge mit. Und du merkst, da handeln Leute einfach. Da tun Leute einfach. Da helfen Leute einfach. Da sind Leute einfach da. Da führen Leute einfach weiter. Da passiert genau das. Wo immer ich auf solche Taten der verborgenen Nächstenliebe in unserer Gemeinde stoße, da feiere ich das. Witwen, Waisen, Kranke, Arme, Fremde, Flüchtlinge. Wir würden es heute vielleicht noch erweitern, diese Liste. Ich weiß es nicht. Alleinerziehende oder Ausgebrannte. Diese Menschen liegen Gott auf dem Herzen. Welches Potenzial wir als Gemeinde haben, Gerechtigkeit zu üben, hängt nicht davon ab, wie viele Ressourcen wir als Gemeinde dafür freimachen können oder wie oft ich mit viel Nachdruck und Appellen genau dieses Thema umpredige. Sondern es hängt davon ab, wie viel von der Freiheit, die wir in Jesus erleben, die du in Jesus erleben darfst, tatsächlich auch aus dir sprudelt. Glaube ich. Wie viel Raum in uns dieses Thema einnehmen darf, dass wir es nicht verdient haben und doch bekommen. Dass wir es nicht verdient haben und Gott beschenkt uns doch. Und dann geht es nicht um eine Verteilungsgerechtigkeit der extra gleich großen Tortenstücke. Es geht auch nicht um deine oder um meine Gerechtigkeit, sondern es geht um Gottes Gerechtigkeit. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, darin zu wachsen. Zu wachsen in dem, was deine Gerechtigkeit ist. Zu wachsen in diesem Blick durch deine Augen auf unsere Gesellschaft. Zu wachsen in diesem Blick durch deine Augen auf unseren Nächsten und auf uns selbst. Auf Jüngerschaft. Frei zu werden. In bessere Gewohnheiten und Strukturen zu kommen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst und uns die Augen öffnest, da, wo wir stehen und wo wir sind und wo wir Leid sehen, gerne und spontan zu handeln. Amen.